Meine Damen und Herren, heute wird der heutige zeitgenössische Wissenschaft
Hoi Fabian.
Das ist die Traumstation, ein Podcast vom Verein Missing Link und dem Psychoanalytischen Seminar Zürich. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie einen Traum einschicken können an die E-Mail-Adresse traum@psychoanalyse-zürich.ch. Sie kriegen dann eine Deutung zurück. Die Deutungen, die werden geschrieben von einer Gruppe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Psychoanalytischen Seminars Zürich. Und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir solche Träume, die uns erreicht haben, für diesen Podcast hier, indem wir immer zu dritt einen Traum besprechen und versuchen, zu einer Deutung zu kommen. Heute haben wir einen Traum von einer Träumerin, die uns schon einen ersten Traum eingeschickt hat. Und darauf nimmt sie auch Bezug in ihrer Zuschrift. Und es ist so, dass die Träumerin gewünscht hat, dass sie die Zuschrift und ihren Traum selber einlesen möchte für den Podcast. Wir hören uns jetzt zuerst die Zuschrift an.
Guten Morgen, Traumstation. Ihre mit Spannung erwartete Deutung habe ich mit Genuss gelesen. Gehe ich recht in der Annahme, es sind Ihrer mehr als nur einer, der, die, hier deutend, schreibend, meandernd, sich durch meinen Traum treiben ließ? Ganz herzlichen Dank. Und wie schön, dass die Traumstation weiter geöffnet ist. Ich fasse deshalb Ihren Satz, also vielleicht ergibt sich wieder eine Gelegenheit, deshalb gern als Einladung auf, Ihnen erneut einen Traum zuzuschicken. Bei diesem zweiten Traum handelt es sich, Sie werden es unschwer erkennen, um eine Fortsetzung des Traums 25. Diesen Traum, gelb und grün, habe ich damals, es mag gut 2 Jahre her sein, an eine gute Freundin, die Sie in meinem Traum geschickt, die noch am selben Tag darauf antwortete. Ihre Antwort ist die Fortsetzung meines Traums. Sie tagträumte ihn weiter, schrieb ihn um, wechselte die Perspektive. Ich wiederum literarisierte ihn, begab mich erneut auf die Reise. Ich würde mich sehr freuen, begäben Sie sich erneut mit mir, mit uns, mit Koffer oder ohne, mit Geschenken oder frank und frei, in die Räume meines, unseres Traums und deuteten ihn, den Traum vom Hotelabgrund. Hoffnungsvoll und in freudiger Erwartung.
Ja, und vielleicht, wir haben gedacht, dass wir einen Teil des sehr langen ersten Traumes mit dem Titel Gelb und Grün noch vorlesen würden, damit man weiß, worauf wir und Sie sich da beziehen.
Genau, und ich werde jetzt den Schlussteil dieses Traumes, dieses ersten Traumes vorlesen. Und dann gehen wir nachher über zum aktuellen, zum neuen Traum. Sie schreibt: Und ich erkenne ein Speisesaal. Auf den vielen eingedeckten Tischen stehen vergilbte Stoffservietten zu Bischofsmützen gefaltet, brüchige Bestecktaschen aus verbilligtem hellgelbem Bast liegen neben den schweren weißen Tellern und milchig stumpfen Gläsern. Der Alte deutet auf einen der Tische. Ich verstehe, hier soll ich mich setzen und warten. Warten worauf? Auf wen? Sind die beiden hier? Werden sie kommen und mich begrüßen? Ich setze mich, den Koffer neben mir. An seinen Rändern klebt etwas. Noch im Hinunterbeugen schrecke ich zurück. Das sind Beine, dünne, haarige Insektenbeine. Daher also das seltsame Rucken an meiner Hand am Koffergriff. Aber sie stehen starr. Ich kann wieder atmen.
Also das war das Ende vom ersten Traum, den sie uns zugeschickt hat. Und den aktuellen Traum, den Traum vom Hotelabgrund, hören wir jetzt wieder eingelesen von der Träumerin selbst.
Hotelabgrund. Ich sitze im Speiseraum und warte. Dass sie eingetreten ist, habe ich gar nicht bemerkt, aber nun kommt sie auf mich zu. Auf ihrem Gesicht ist eine handtellergroße, schwarze, haarige Spinne, die sich bewegt. Du hier, höre ich. Ich kann gar nicht hinschauen, kann ihr gar nicht ins Gesicht blicken. So ekelhaft, so ängstigend ist die Spinne, die es bedeckt. Dann bleibt sie vor mir stehen, hebt ihre Hand. Und mit Daumen und Zeigefinger entfernt sie diese Spinne an einem Bein und lässt sie zu Boden fallen. Die Spinne krabbelt weg und ihre Bewegungen klingen so laut, als liefen riesige Kellerasseln auf Fliesen. Er schüttelt mich. Aber nun kann ich ihr ins Gesicht schauen. Aber ich sehe all meine, oder sind es ihre, Ängste in ihrem Gesicht, alle eingraviert mit Rasierklingen, mit Fingernägeln, unter ihren Augen schwarze Ringe. Ihre Lippen spröde und rissig. Sie ist abgemagert und ich denke, wer kann schon essen in so einem Speiseraum? All meine Fragen habe ich vergessen. Ich schaue zur Tür, ob er noch kommt. Aber sie schüttelt den Kopf, um meine unausgesprochene Frage wissend. Das, was von ihren Haaren noch übrig ist, ist strähnig, dünn, verfilzt, ungewaschen, fettig. Ich rieche den säuerlichen Geruch, der mir von ihr entgegenschlägt. Das ist nicht sie, die mir gegenübersteht. Das ist nur noch ihr Schatten. Ihre rissigen Mundwinkel zucken, lange bevor sich Worte bilden. Ich verstehe nichts von dem, was sich aus diesen rauen Öffnungen windet. Ein Flüstern höre ich, ein Schwall von Silben. Dann beginne ich zu verstehen, was dieser zuckende Mund mit den rissigen Lippen sagt. Das ist längst nicht alles. Wer hier im Hotel Abgrund einkehrt und eine Weile zu bleiben gedenkt, der zieht sich nicht nur nackig aus, sondern bis unter die Haut. Und wahrscheinlich noch weiter. Wahrscheinlich hast du Glück, höre ich, dass du mich überhaupt noch mit Haut und Haaren antriffst. Denn wer weiß, ob nicht irgendwann nur noch mein Skelett hier herumläuft. Gebannt starre ich in dieses so vertraute und nun so entstellte Gesicht. Ihre Lippen bewegen sich wieder und ich höre sie sagen, wir sind im Hotel Abgrund, wir sind da, wo sich sie niemand sonst hintraut, wo keiner freiwillig hinkommt, wo er nicht davon ausgeht, alles, alles abzustreifen, alles. Und nur noch als Gerippe vielleicht beginnen darf, sich neu anzukleiden. Noch immer stehen wir uns gegenüber, sie und ich. Ich möchte wegschauen, kann aber nicht. Ich möchte weghören, kann aber nicht. Ich möchte mir die Ohren zuhalten, aber meine Arme hängen schlaff von den Schultern, sodass ich die Hände nicht heben kann. Und sie spricht weiter. Weißt du, er und ich, wir waren letztens dabei, uns gegenseitig zu ritzen, unter die Haut, ins Fleisch. Und plötzlich kann ich durch ihre Haut, durch ihr Fleisch blicken, bis auf die Knochen. Und da sind sie, Hieroglyphen, eingeritzt in ihre Knochen, rot in weiß. Und in das Dröhnen in meinen Ohren hinein spricht sie, das willst du gar nicht wissen, und eigentlich möchte ich dich verschonen. Zum ersten Mal, seit sie vor mir steht, sehe ich in ihren Augen etwas von ihr, das nicht Schatten ist. Und sie flüstert, aber ich muss dir auch zeigen, wie gefährlich es war, hierher zu kommen, nur um zu gucken. Denn wer herkommt, der guckt nicht. Wer herkommt, und nun überschlägt sich ihre Stimme, der ritzt und spritzt und schreit und kotzt und heult und frisst und stirbt und steht wieder auf und schaut sich im Spiegel an und erkennt sich nicht. Sie streckt eine graue Hand aus, fasst mich am Arm, zieht mich mit sich hinaus aus dem Speiseraum. Durch den Korridor, vorbei an den geschlossenen Zimmertüren, hinein in die Eingangshalle. Der Portier vor der Drehtür steht Wache und vertritt uns den Weg. Die Tür dreht sich in rasender Geschwindigkeit, ihre gläsernen Flügel flirren vor meinen Augen und sie nickt mir zu und sagt, die Tür geht nur in eine Richtung, denn das Hotel Abgrund kann man erst verlassen, wenn man sich komplett aufgelöst hat. Dann entschlüpft man durch das Mauerwerk, ein bisschen wie ein Atemzug. Aber du sollst heil hier wieder raus, du bist gar nicht bereit fürs Hotel Abgrund, bist ausgestiegen, du hast den Koffer abgegeben. Du bist zurückgefahren. Zu Recht, es ist schlimm hier. Dann tritt sie auf den alten Mann zu und hält ihm eine Spielkarte hin. Es ist der Joker. Der Portier blickt mit steinernem Blick auf die Karte und fragt, wirklich? Und in diesem Moment weiß ich, sie hat nur diese eine Karte, diesen einen Joker, und den will sie jetzt einsetzen, für mich, damit ich entkommen kann, in meinem Bett aufwache und vielleicht alles vergessen kann. Die Drehtür steht still und ein harter Stoß befördert mich hinaus. Noch im Flug höre ich ihre Stimme. Du bist nicht bereit für das Hotel Abgrund. Du bist mit dem, was zu dir gehört, fremd hier.
Ja, wunderbar. Verrückte Geschichte. Ich würde sagen, auch wirklich großartig, weil es weitergeht. Vom einen Traum in den anderen. Und die beiden Stellen, die wir da gelesen haben, die Stelle am Schluss der Speisesaal, die Insektenbeine, die dünnhaarigen Insektenbeine, so hört der eine drauf auf, so geht es weiter. Und die Insektenbeine werden zu schwarzen Spinnen in diesem Speisesaal, die sie, die Träumerin, anschaut, die sie erschreckt und diese Band mit ihrem Anblick, mit ihrem Blick, das finde ich ziemlich verrückt, wie sozusagen da der Traum weitergeht, wie sich diese Insektenbeine zur schwarzen Spinne verwandeln und die Spinne sie anschaut.
Und die Spinne klebt ja im Gesicht der Freundin am Anfang des Traums. Was sie auch meinen könnte, dass die spinnt, die Freundin, oder?
Ja, stimmt. Auf jeden Fall ist es ein Weiterspinnen und es ist ja auch eine Einladung, auch an uns weiterzuspinnen. Aber auch, dass sie spinnt, ja. In gewisser Weise sagt sie das ja auch, diese Freundin in dem Traum, nicht? Wenn sie da sagt, nicht, das ist ein Hotel, in dem du eigentlich gar nicht hin willst. In dem es gefährlich ist. Das ist eine ganz andere Welt, die sehr gefährlich ist. Also das könnte natürlich auch dieses Spinnen mit beinhalten, von dem du sprichst.
Ich finde das einfach, also bevor man vielleicht in den Traum hineingeht, jetzt finde ich das einfach sehr interessant, diese, also was im Begleitmail stand oder mit dem ersten Traum und dann dem, hat sie diesen Traum geteilt mit der Freundin und diese Freundin hat eben weitergesponnen und dann hat sie das aufgeschrieben. Oder das ist so eine Art Tagtraum, der den anderen Traum weiterführt. Und ja, sehr viel von dem, was im ersten Traum vorkommt, wieder aufnimmt. Und, aber ich finde schon, dass es auch Unterschiede gibt, jetzt gerade auch von einem Tagtraum zu einem Nachtraum. Ich finde, man sieht da auch gewisse Unterschiede. Oder dass jetzt zum Beispiel dieser Traum, den Fabian jetzt vorgelesen hat, der ist ja sehr, ich finde, es passt alles sehr gut zusammen. Es ist wie eine Gruselgeschichte, oder mich hat es gegruselt, besonders beim ersten Mal lesen. Oder es ist eine sehr gut geschriebene Horrorgeschichte eigentlich. Und es passt alles irgendwie so gut zusammen, irgendwie fast zu gut. Deshalb fand ich das auch dann schwierig zu deuten.
Also dann würdest du sagen, der Traum ist eigentlich zu wenig verrückt.
Nein, nicht zu wenig verrückt, aber also auf eine Art sehr verrückt, oder? Mit all diesen extremen Ausdrücken und irgendwie auch sehr verrückt, wie da ein Gefühl von Gruseln oder Horror in mir erzeugt wird. Oder der Traum funktioniert ja sehr gut oder ist ein sehr guter oder sehr gut im Sinn von, löst bei mir sehr viele Gefühle aus oder sehr starke. Vielleicht, weil ich auch dieses, keine Ahnung, Insektenbeine und Spinnen und so finde ich immer etwas schwierig, persönlich. Habe ich meine Probleme damit, aber ja, nein, was ich mehr sagen wollte, nicht weniger verrückt, aber sehr, es geht alles sehr auf. Es
das meinte ich damit.
Ja,
das also, weil es ja beim Traum sonst immer wieder auch diese Brüche gibt, die eben nicht aufgehen, nicht Sprünge gibt und so weiter. Und wenn du sagst, es passt sehr, also das meinte ich eigentlich mit dieser Bemerkung verrückt, nicht, weil es ja vorhin auch um das Verrücktsein ging.
Und das hat mir wie auch gefehlt oder so, weil genau diese Brüche, das sind immer Orte, bei denen ich so einhaken kann oder die interessant sind oder wo etwas durchschimmert oder so. Und hier ist es so wie aus einem Guss gemacht. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was ich glaube zu wissen, was du meinst. Ich glaube, das ist ja auch angedeutet, nicht darin, wenn sie schreibt im Begleitbrief, dass sie das weiter literarisiert hat. Und es ist natürlich auch klar, nicht, dass die Literatur und Träume in der Literatur, sofern sie eben geschrieben sind, nicht, also als Literatur geschrieben sind, auch nicht das Gleiche sind wie andere Träume. Was wiederum nicht heißt, dass Literatur nicht trotzdem auch sehr traumhafte Dimensionen haben kann. Mhm. Und die scheinen mir hier teilweise schon auch noch drin zu sein. Also an verrückten, auch wiederum an verrückten Stellen.
Mhm.
Das andere, also jetzt nur noch, bevor wir darauf eingehen. Du hast gesagt, oder er nimmt viele Elemente aus dem ersten Traum auf, und das stimmt sicher. Und andererseits ist mir erst bei diesem Mal lesen aufgefallen, dass er ja auch Elemente aus anderen Träumen aufnimmt, die wir auch schon gedeutet haben, auch hier schon gedeutet haben, oder? Und sie wohnt ja zusammen mit anderen Träumern und Träumerinnen, welche von der gleichen Adresse aus uns Träume schicken, oder? Und das mit den Hieroglyphen auf dem weißen Grund, ich weiß nicht, was, das ist doch in dem anderen Traum mit dem Kirchhof, ist es doch auch, waren es die Wölfe, die irgendwelche solche roten Hieroglyphen hatten und so, das ist mir jetzt noch aufgefallen. Ja.
Stimmt, ja.
Ich glaube auch, das hat mich auch sehr fasziniert und ich denke, das ist auch ein Teil dieser Geschichte. Sie schreibt ja auch, jetzt in diesem Traum wird ja auch geschrieben, dass man nicht draußen bleiben kann. Man kann nicht einfach in diesem Hotel draußen bleiben. Und man kann auch nicht einfach nur gucken. Man kann nicht nur reingucken. Wenn man reinguckt, dann nimmt es einen auch rein. Und dann fängt man an zu weinen und zu kotzen und zu fressen und zu sterben. Da geht es nicht einfach, dass man draußen bleiben kann. Und so, ich glaube, so bleiben auch diese anderen Geschichten plötzlich nicht mehr draußen. Eben, das ist das, was du auch andeutest, nicht, dass die Florastraße, ja, da nicht draußen bleibt, nicht, und damit auch die andere Träumerin, die am gleichen Ort wohnt. Und wir wissen, dass an der gleichen Straße auch noch ein Mann wohnt, nicht, und der auch schon Träume geschickt hat, nicht. Und man sich natürlich fragen kann, ist dieser Mann auch derjenige Mann, nicht, weil um den es auch geht, nicht, weil sie ja mit der Freundin offensichtlich nicht nur den Traum teilt, sondern es geht ja auch noch darum, dass sie einen Mann teilen, nicht, also das auch im ersten Traum ist es ja so gewesen, dass ein Mann da war und dann noch eine andere Frau, die dann in Geweis im Traum nicht vorkam. Jetzt ist es so, dass die andere Frau vorkommt und der Mann eben nicht kommt. Sie wartet ja eigentlich auf den Mann, aber er kommt nicht. Er ist im ersten Traum da und dort ist die Frau nicht da.
Im ersten Traum ist ja die Träumerin eigentlich nicht da. Also das ist so die Szene, die mir am meisten geblieben ist aus dem ersten Traum. Ganz am Anfang ist sie doch auf diesem Zug. Mit der sie, oder? Und dann springt sie doch vom fahrenden Zug ab und der Mann, der kommt, oder? Er kommt, also er geht dann auf den Zug und sie springt vom Zug ab und übergibt ihm, glaube ich, noch einen Koffer und dann ist er ja dann mit ihr im Zug und sie ist draußen, oder? So war es im ersten Traum, ja.
Das war der Rückzug, ja? Der rückwärtige Teil, das Ganze spielte sich ab auf der hinteren Plattform des Zuges, also der Rückzug war das. So. Und im ersten Traum ist es ja auch so, dass sie dann wieder überlegt, ob sie aus diesem Rückzug nicht wieder zurückkehren, also wieder zu den zwei zurückkehren soll. Und das ist ja dann die Bewegung des zweiten Teils des Traumes, wo sie ja dann schlussendlich in diesem Speisesaal dann landet, sozusagen auf der Suche nach diesen beiden, von denen sie fantasiert, dass sie in diesem Speisesaal auch gewesen sein könnten oder wären. was sie dann dort essen würden und wie sie essen würden und was sie treiben würden beim Essen und wie das eigentlich ist mit dem Essen. Und es gibt ja noch diese wunderbare Stelle, friss oder stirb. Das heißt nicht friss oder stirb, das heißt fressen oder sterben. Aber fressen oder sterben ist auch wie friss oder stirb. Mhm. Und mit friss oder stirb gibt es noch eine andere Parallele, die natürlich auch mit zu der Einladung gehört, von der sie schreibt, ja, dass jetzt dieser Traum auch wieder eine Einladung ist, an uns eben die Sache weiterzuspinnen. Und es gibt noch eine weitere Einladung, weil ich glaube, die schwarze Spinne einen ganz engen Bezug hat in der Tat zu der schwarzen Spinne von Gotthelf, also zu der schwarzen Spinne, die in der Schweiz geschrieben wurde. Und es geht ja auch um Literatur. Das heißt, es geht auch um eine Einladung in die Schweiz, also auch eine Einladung nach Zürich. Und wir wussten gar nicht, dass wir eigentlich in der Folge von Gotthelf stehen. Das hat sie uns jetzt erzählt. Und aber auch diese schwarze Spinne, um die es hier geht, die ist auch die schwarze Stimme, Spinne von Gotthelf. Und bei Gotthelf geht es definitiv um Friss oder Stirb. In dieser Geschichte der schwarzen Stimme geht es darum, dass der Teufel auftritt und die Leute vor dem Verhungern rettet. Ja, und zwar, indem er den Frauen sagt, wenn ihr mir das erste Kind, den nächsten Säugling sozusagen verschreibt, ja, dann rette ich euch. Und das müsst ihr jetzt fressen oder sonst sterbt ihr. Sterbt. Ja. Friss oder stirb. Das ist der Speisesaal. Friss oder stirb. Das ist doch krass.
Mhm. Und also bei den Beinen sind, also das sind natürlich auch Beine, wie man sie bekommt, wenn man nichts isst, oder? So Spinnenbeine. So haarige, ganz dünne Beinchen. Oder das ist vielleicht auch eine Dimension von Friss oder stirb, oder? Mhm. Ja. Mhm.
Aber einerseits sind es ja eben diese drei Personen, die da irgendwie vorkommen oder die da verstrickt sind. Aber andererseits ist es ja irgendwie diese beiden Frauen, die haben diesen Traum. Also wenn wir jetzt annehmen, dass es diese beiden Frauen sind, oder wissen wir nicht, ob es diese Freundin ist von ihr. Aber die haben irgendwie diesen Traum ja zusammen gesponnen und hin und her geschickt, oder? Und sie hat ihn, die Träumerin hat ihn am Schluss aufgeschrieben, aber eben das war die Freundin, die das weitergesponnen hat. Also das ist wie so, die haben das zusammen gemacht und sind da sehr eng und es kommt ja auch zu der Vermischung, jetzt auch in diesem Traum wieder, wie auch schon im letzten Traum, aber hier ist es auch zwischen ihr und der Freundin, habe ich das Gefühl, die ja sehr eng sind und die Freundin, die weiß, was sie denkt und eben also schon die Frage, bevor sie sie ausspricht, beantwortet. Und der Mann, der ist irgendwie draußen, also der ist völlig, also okay, sie warten noch auf ihn, aber ich weiß auch nicht.
Den Eindruck habe ich nicht. Der Mann ist in dem Sinn draußen, dass er nicht auftaucht, aber ist sehr drin, weil diese sie, ja, die ja auch im Begleitbrief erwähnt wird, diese sie, diese Freundin, ja, die sagt ja, ich habe mit ihm, ich weiß nicht mehr, geritzt und gespritzt. Ja, so. Also die zwei haben es miteinander gehabt und sie haben es ziemlich heftig miteinander gehabt. Und es gibt noch eine Stelle, das ist die, an die ich vorhin auch dachte, als ich sagte, in dem Traum selber gibt es schon auch seine Verrücktheiten. Es gibt eine wunderschöne Stelle, da heißt es, jetzt weiß ich nicht, wie ich die, da heißt es, seit, wo ist das denn? Ich finde es jetzt gerade nicht. Moment, ich muss fühlen.
Ja, so war es.
Ja, klein, ich finde es gleich. Ah, klein. Ein klein, ganz, ganz, ganz kleiner Moment. Ja,
kein Seid. Stress, Olaf, kein Stress.
Seid. Da heißt es im vorletzten Absatz, zum ersten Mal, seit sie vor mir steht. Und dieses seit sie vor mir steht, wird mit D geschrieben. Es ist natürlich einerseits gemeint, zum ersten Mal, seit sie vor mir steht, jetzt da in diesem Speisesaal. Und gleichzeitig ist es dieses seit, das natürlich auch die Verbform ist von zweiten Person Plural. Ja, ihr seid. Und das heißt, Ja, dass ihr seid, ist immer sozusagen die Menge, von der ich ausgeschlossen bin. Das sind ihr, zu denen ich nicht gehöre, im Unterschied zu wir. Ja. Und das heißt, in diesem Seid, sie vor mir steht, ist auch gleichzeitig noch eine Bemerkung in Bezug darauf, ihr zwei seid und ich bin hier. Das nimmt ja auch diese Geschichte vom ersten Traum auch wieder auf. Ja. Also insofern würde ich auch sagen, dass es natürlich die Beziehung zwischen den Zweiten, zwischen den beiden ist extrem eng. Das ist gar keine Frage. Aber sie ist natürlich gleichzeitig auch sehr gespannt. Ja. Da geht es auch um Ausschluss. Und es ist ja auch so, dass es ja auch bei dieser ganzen Geschichte auch um diese Friss- oder Stirbsache gibt. Und der Tod, ja, also auch die Spinne ist ja auch die schwarze Spinne, insbesondere mit den rissigen Lippen und so weiter und so fort. Das Skelettmäßige ist ja eigentlich auch schon die Anwesenheit des Todes, der in dieser Beziehung auch präsent ist. So.
Ja, aber ich denke, es geht um Ausschluss. Aber ich habe mich eher gefragt, ob es da die zwei Frauen sind, die sich über diesen Mann unterhalten, oder mit diesen Träumen. Und natürlich spielt er eine wichtige Rolle, aber ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass diese beiden Träumerinnen, muss man schon fast sagen, oder dass sie da zusammen einen Traum spinnen und er ist Teil davon oder ist eben abwesend, aber eindeutig Teil davon.
Das ist sicherlich so. Ja. Ich würde nur auch sagen, dass das, was da zusammen gesponnen ist, auch eine sehr vielschichtige Angelegenheit ist und ganz sicherlich nicht nur eine, die zusammen ist, sondern die auch durch diesen Ausschluss mitgeprägt ist. Weil sie sagt ja, wir, und da meint sie den Mann, wir haben gespritzt und geritzt. Ja, und das geht unter die Haut. Und es geht nicht nur unter die Haut, es geht noch weitaus tiefer. Ja. Was ich mich auch gefragt habe, ist, weil das hat gerade auf dem Hintergrund dieser Geschichte hat ein Aspekt aus dem ersten Traum oder zwei Aspekte aus dem ersten Traum für mich nochmal ein anderes Bild bekommen. Im ersten Traum, das wird auch im Begleitbrief erwähnt, kommt der Koffer vor. Und dort dachte ich einfach, ja nun, das ist der Koffer. Ja? Und einmal ist er leer oder einmal ist er voll. Jetzt aber habe ich gedacht, ja nun, vielleicht ist es eben nicht einfach nur der Koffer, weil es kommt auch im ersten Traum noch eine zweite Geschichte vor, nämlich die Rezeption. Und die Rezeption ist der Empfang. Und beim Empfang geht es eben auch nicht nur um den Empfang in einem Hotel, sondern auch um das Empfangen eines Kindes, und das dann in deinem Koffer ist. Also es ist auch die Frage, und das Kind, ja, das Empfangen eines Kindes, beziehungsweise das Kind, spielt in der schwarzen Spinne von Gotthelf eine ganz große Rolle, weil es immer um die Kinder geht. Wem sind jetzt die Kinder? Sind die Kinder dem Teufel oder gehören sie dem Guten an? Sind sie dem Bösen oder gehören sie dem Guten an? Gehören sie dem Weihwasser, nicht, oder gehören sie dem Teufel? Mhm. Also die Frage des Kindes taucht auch auf, sodass man sich auch fragen kann, was ist das für eine Beziehung zwischen den Dreien, die dort in der Florastraße hausen, wohnen, leben und es miteinander haben? Und wie haben sie es eigentlich und wer ist wer und was ist was?
Wobei ein Kind kann ja auch eine literarische Produktion zum Beispiel meinen oder ein Erzeugnis. Mhm. Ja. Mhm.
Natürlich, absolut. Das ist sicherlich richtig. Es gibt ja auch noch am Schluss dieses zweiten Traumes, also des Traumes, mit dem wir es jetzt heute eigentlich vor allem zu tun haben, gibt es ja auch noch diese Geschichte mit dem Joker, nicht? Wo diese Freundin, diese sie, dann zum Portier geht und ihm den Joker hinhält. Ja? Und der Joker ja dazu verhelfen soll, dass sie aus diesem Hotel Abgrund, nicht, wo es eben wirklich so ist, dass man nicht weiß, wohin das eigentlich geht, ob das nicht alles in den Tod geht, dass dieser Portier durch diesen Joker sie sozusagen aus diesem Hotel herauslassen soll durch diese Drehtüre mit ihren Flügeln, die eben so konstruiert ist, dass sie nur einen Weg hat. Da kann man dann nicht mehr zurück, obwohl sie ja im ersten Traum zurückgegangen ist. Und ich dachte auch, für mich ist auch ein bisschen die Frage, nicht, ob inwieweit auch darin nicht auch so etwas zum Ausdruck kommt, nicht wie der Wunsch, nicht irgendwie da auch erlöst zu sein.
Also den man ja den ganzen Traum durch vermisst, oder ist es euch nicht auch so gegangen? Ich habe den ganzen Traum beim Lesen darauf gewartet, dass irgendeine Einordnung von der Träumerin kommt, oder was sie denn eigentlich will, ob sie das jetzt toll will, ob sie dort sein will in diesem Hotel, ob sie dort in diesem Hotel Abgrund und das machen will, oder ob sie raus will und so. Da kommt nichts, oder? Es kommt einfach der Joker, kommt dann also aus dem Off kommt dann Joker rein und dann ist sie draußen. Aber eben durch eine Drehtür wird sie herausgeschmissen, oder? Ich glaube, beim ersten Traum war auch eine Drehtür drin, oder wo sie gerade wieder drin gelandet ist. Aber diesmal geht es offensichtlich raus, aber durch eine Drehtür. Das ist mir auch nicht so klar.
Ist auch nicht so klar, ob sie wieder zurückkommt, oder?
Ja.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall die Geschichte im ersten Traum. Da kommt sie ja wieder zurück. Sie kehrt ja um von diesem Rückzug, hinten im Zug.
Aber
jetzt ist es wieder so. Ja.
Mir ist das auch aufgefallen, dass sie sagt ja nichts oder sie macht ja nichts. Also die Träumerin im Traum, sie wird angesprochen oder mitgezogen oder rausgestoßen. Aber sie selbst, oder eben wie du sagst, Fabian, sie ist eigentlich, sie wirkt so passiv in diesem Traum. Und dann die andere Frau, also alles Aktive macht irgendwie die andere Frau oder der Portier oder der Joker.
Ja. Man könnte ja auch sagen, weil das ist ja auch im ersten Traum auch bereits schon so, dass sie sozusagen diejenige ist, die sich zurückzieht, nicht die im Rückzug ist. Und man könnte jetzt ja auch sich fragen, womit dieser Rückzug zu tun hat. Und möglicherweise ja etwas auch hat er etwas zu tun mit dieser Szenerie, nicht, bei der es ja ganz offensichtlich um Leben und Tod geht. Bei dieser Szenerie, bei der es um alles geht, nicht, dass sie sich auch daraus zurückzieht, nicht, gleichzeitig aber in diese Szenerie, bei der es offensichtlich auch um eine geht zwischen diesen dreien, ja, wie auch immer, die dann im Einzelnen aussieht, das können wir nicht sagen, aber wir können eigentlich, würde ich sagen, ziemlich sicher sagen, dass es eine Szenerie ist, die zwischen diesen dreien sich abspielt, nicht? Dass sie einerseits da total drin ist und gleichzeitig aber auch aus dieser Verstrickung irgendwie auch wieder in den Rückzug möchte, nicht sozusagen wieder zurück aus diesem Haus, nicht so, wie es ja auch immer wieder bei den Zwängen der Fall ist, man geht raus und dann weiß man nicht, ist das Haus zu oder ist es nicht zu, dann geht man nochmal zurück und dann ist es zu und dann ist es aber auch nicht zu. Ja. Und der Traum, der ist aber ganz offensichtlich so, dass er nicht zu ist. Er geht irgendwie immer weiter und es ist so, als ob er immer wieder weiter an uns die Frage stellen würde, beziehungsweise diese Aufforderung stellen würde, friss oder stirb. Ja, so. Und man kann weder das eine tun noch das andere lassen. Das ist auch offensichtlich. Und es gibt, mich hat das wirklich auch sehr fasziniert, es gibt noch eine weitere Einladung in die Schweiz, eine weitere Verbindung in die Schweiz, nämlich die Florastraße, die gibt es nicht nur in Berlin, die Florastraße gibt es auch in Zürich. Und an der Florastraße in Zürich hat Fritz Morgenthaler gewohnt. Fritz Morgenthaler war auch ein Analytiker und er war gleichzeitig wie die drei Personen, Figuren, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur Analytiker und nicht nur Traumdeuter. Es war ein Analytiker, der sich sehr mit dem Traum beschäftigt hat. Er war auch Maler. Er war also auch Künstler, so wie diese auch. Und da gibt es eine Überkreuzung auch in der Florastraße, wovon die natürlich nichts wissen, ziemlich sicher kaum etwas wissen. Das wäre jetzt schon sehr spannend. Also, aber das macht ja nichts, ob man es weiß oder nicht weiß. Die Verbindung gibt es. So wie es auch da ganz offensichtlich eine Verbindung zur schwarzen Spinne gibt und zu Gotthelf. Und wir wussten nicht, dass wir in der Folge von Gotthelf stehen mit unserer Traumstation. Darauf hat sie uns auch hingewiesen. Das ist doch auch ganz großartig.
Ja, das war mir auch neu. Carla, du willst noch etwas sagen, habe ich das Gefühl.
Nein, also ich hatte mehr, also es ist ja unglaublich viel in diesem Traum drin, oder? Mhm. Aber ich hatte, als ich das gelesen habe, hatte ich wie das Gefühl, dass wie schon eine Deutung enthalten ist in diesem Traum drin, und zwar eine bestimmte, und ich hatte so einen Widerstand, diese zu geben. Das war mehr ein Gefühl als wirklich ein... Mhm.
Ja, hör mal raus, welches ist die Deutung, die der Traum schon
enthält? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, aber es ist alles so symbolisch aufgeladen, irgendwie mit der Spinne, die Frau, die nur noch der Schatten ist, die Tür, die nur in eine Richtung geht, der Joker, ich weiß nicht, das sind alles Dinge, die so, mhm, weißt du, so aufgeladen sind. Und dann auch die Themen mit dem Ritzen und Spritzen und Kotzen, das ist alles so extrem, das war für mich eher so, mhm, wie überladen irgendwie. Mhm. Und ich habe gedacht, das braucht es doch gar nicht unbedingt. Mhm. Also ja, natürlich ist das, man kann das so sagen, aber das hat bei mir eher so, ja, ich will jetzt gar nicht über die Bedeutung der Spinne nach, also es war, mhm, bei mir eher so ein Widerstand, so ich will jetzt gar nicht über die Bedeutung der Spinne nachdenken, mhm, sondern vielmehr über die Sprache, in der dieser Traum geschrieben ist, auch über die Extreme, die in diesem Traum vorkommen, oder das so über, also so, mhm, habe ich es wahrgenommen, so überladen irgendwie. Mhm. Yeah.
Ja, das stimmt schon. Also es geht, also ja, man kann sich ja das schon fragen, warum so extrem?
Oder?
Ja. Warum ist so krass alles gezeichnet? Oder? Und es kann ja schon. Es kann ja schon auch darum gehen, dass es um, das kann ja auch etwas überdecken, oder wenn so alles so krass gemalt ist, oder? Und es kann schon darum gehen, um etwas, was fehlt, was eigentlich ziemlich simpel wäre, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, es überdeckt etwas, und wie ich am Anfang gesagt habe, so eine Art Guss darüber, und ein sehr schöner Guss, oder? Und sehr kunstvoll. Aber, also, auch gruselig, oder, aber irgendwie habe ich mich gefragt, was drunter ist, und ich weiß es auch nicht genau, aber ich hatte das Gefühl, dass da auch etwas überdeckt wird. Ja. Weiß nicht, was ihr dazu meint.
Also, ich meine, das ist natürlich, ich würde sagen, das ist etwas, das natürlich nie auszuschließen ist, aber der Traum hat natürlich schon auch immer etwas Extremes. Träume sind ja auch etwas Extremes und bringen auf diese Art und Weise immer auch in Extremis etwas zur Darstellung, nicht auf den Punkt, weil es eben gerade nie auf den Punkt zu bringen ist. Und das Extreme ja auch manchmal darin liegt, und ich habe das eigentlich jetzt auch mehr so verstanden, und ich verstehe, also das, was du sagtest, die verschiedenen Bezüge, man will nicht wissen, was die Spinne ist, und so weiter und so fort, oder dann haben wir den Joker und dann haben wir natürlich den Portier und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch ganz viele Bezüge, es gibt ganz viele Zitate. Und das Extreme des Traumes hat ja auch etwas damit zu tun, dass er auch ständig ganz viele Zitate und damit auch ganz viele Verbindungen zieht zwischen den einzelnen Elementen. Und hier, würde ich sagen, ist das ganz sicher da. Und die Verbindungen, das ist das, worauf jetzt wir einerseits schon hingewiesen haben und Fabian vorhin auch nochmal auf eine weitere Art hingewiesen haben. Es gibt Verbindungen zwischen dem letzten Traum, den sie uns geschickt hat, und demjenigen. Und es gibt Verbindungen aber auch zu dem Traum der anderen Träumerin, von der wir fast vermuten müssen, nicht, dass sie diese Freundin ist, von der hier die Rede ist, nicht? Also diese Geschichten, nicht, die greifen eben auch über, nicht, die greifen auch in andere Träume über, gehen in andere Träume ein, werden dort sozusagen aufgenommen, weitergeträumt, Und das ist auch ein Aspekt, scheint mir, der hier auch eine Rolle spielt, so wie auch die Geschichte auch weitergeht, nicht zwischen Berlin und der Schweiz, nicht in doppelter Hinsicht. Einerseits würde ich mal sicher sagen, von der schwarzen Spinne her, andererseits natürlich auch wir sind hier in der Schweiz und Sie sind dort in Deutschland und so weiter und so fort. Nicht? Also diese Art von Assoziationen, Verbindungen, nicht die eben nicht nur Assoziationen zwischen einzelnen Elementen sind, sondern natürlich auch Assoziationen zwischen Träumen und Assoziationen auch zwischen Träumenden. Und man könnte natürlich auch sagen, dass auch Deutungen, diese Deutungen, die wir machen, auch etwas von, gerade dann, wenn wir sie so machen, wie wir sie jetzt eben machen, eben auch sehr assoziativ, dass auch Deutungen natürlich sehr viel Ähnlichkeiten haben zu den Träumen selbst, nicht, dass sie eben auch sehr assoziativ sind.
Und doch, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, das, was hier so wuchert und so, ich glaube, das hat schon mit dem zu tun, was wir vorher besprochen hatten, oder was mit dem, was ganz fehlt im Traum, oder? Und mit dem, was die Träumerin denn eigentlich will, ob sie das will oder ob sie das nicht will, oder was sich dort alles abspielt.
Mit ihr? Also, wie sie fehlt auf eine Art.
Ja.
Mit ihrem Wunsch oder was? Oder und das ist ja auch auffällig, finde ich, in dem Begleit-E-Mail schreibt sie ja, sie endet ja das Begleit-E-Mail mit hoffnungsvoll und in freudiger Erwartung, oder? Und dann habe ich mich gefragt, ja, auf was hofft sie? Und ich war mir nicht sicher, auf was sie hofft, oder? Und das, weil im Traum die Hoffnungen sind ja auch etwas wie Wünsche, oder das kommt so, also es ist wirklich sehr versteckt, oder? Und vielleicht hofft sie wie, dass man einen Wunsch weckt oder so, oder eine Hoffnung in ihr. Ich weiß es nicht.
Ich wollte auch gerade auf den Schluss kommen. Ja, genau. Sie schreibt ja dort, du bist mit, also sie hört die Stimme der Freundin, die sagt, du bist mit dem, was zu dir gehört, fremd hier. Oder? Das ist der letzte Satz, als sie rausgeschmissen wird. Und das könnte ja auch eine Hoffnung sein, oder? Dass sie noch etwas an. Also man kann, ja, was muss man denn alles abziehen in diesem Hotelabgrund oder dort drin? Was muss man dort? Vielleicht geht es auch darum, ja, dass sie nicht alles abziehen will, was zu ihr gehört, oder? Also auch das, was sie will und was sie nicht will, oder? Und dass dort auch eine Hoffnung ist, dass das noch zu ihr gehört. So.
Zwei Sätze vorher heißt es noch zum Joker und den will sie jetzt einsetzen für mich, damit ich entkommen kann, in meinem Bett aufwache und vielleicht alles vergessen kann. Da ist ja auch ein bisschen etwas von diesem einem möglichen Wunsch drin, nicht, dass sie auch erlöst wird von dieser Situation. Könnte man da rauslesen. Gleichzeitig denke ich aber auch, es ist nach wie vor auch nicht so sicher, ja, ob sie das wirklich will. Nicht? Im ersten Traum nimmt sie ja Abschied, ja, übergibt den Koffer, nimmt sie Abschied. Am Schluss nimmt sie den Koffer wieder auf. Ja, und auch hier ist es nicht so sicher. Ja. Und vielleicht ist es ja auch nicht so sicher. Vielleicht ist es auch nicht so eindeutig.
Ja.
So wenig wie es auch bei Gotthelf eindeutig ist, dieses Spiel von Gut und Böse.
Ja, offenbar nicht.
Offenbar nicht.
Ja, gut.
Ja, gut.
Danke euch.
Spannend.
Ja, ja. Sehr.
Tschüss.
Okay. Tschüss. Also. Dann.
Tschüss.
Ciao.
Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es ist so, ja. Ich kann nirgendwo.